Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt.
Amen. Everything will be restored.
Alles wird wiederhergestellt. Amen, Freunde. Preist den Namen Jesus. Sind Sie bereit für das Wort Gottes? Wiederherstellung. Ich fasse die letzte Predigt noch einmal zusammen für die, die heute zum ersten Mal hier sind und die letzte Predigt nicht gehört haben. Aber auch wenn Sie letzten Sonntag da waren, ist es nicht schlecht, noch einmal zusammenzufassen, was wir gelernt haben, nicht wahr? Also, wenn ein Mensch eine Orgel oder einen Stuhl restauriert, dann wird es nie so gut, wie das Original war. Und deswegen heißt es auch das Jahr seiner Wiederherstellung. Ich weiß, dass manche von Ihnen zu Ihren Freunden sagen, es ist das Jahr deiner Wiederherstellung. Aber das kann den Eindruck erwecken, als sei der Mensch derjenige, der wiederherstellt. Nein, es ist seine Wiederherstellung. Und wenn er etwas wiederherstellt, bekommt man immer mehr oder etwas Besseres als vorher. Amen. Wir haben uns letzte Woche mit einer Stelle aus dem zweiten Buch Mose beschäftigt, die wir uns heute auch noch einmal anschauen wollen. Es ist ein Gesetz Gottes aus dem mosaischen Gesetz. Und da steht, wenn jemand ein Rind stiehlt oder ein Schaf und es schlachtet oder verkauft, so soll er 5 Rinder für eines erstatten und 4 Schafe für eines. Manche sagen ja, dass die Gnade predigen, nie über das Alte Testament predigen. Nein, ich bin ein Prediger, der viel über das Alte Testament predigt. Amen. Und das hier ist ein Beispiel dafür, wie man über das Gesetz predigen soll. Der Apostel Paulus hatte zum Beispiel bei dem Gesetz, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, eine Erkenntnis für Vollzeitmitarbeiter im Dienst für den Herrn. Ich habe mir vor einiger Zeit dieses Gesetz genauer angeschaut. Und ich fragte den Herrn, warum 5 Rinder für ein Rind und 4 Schafe für eines? Schafe sind kleiner. Wäre es nicht besser, wenn man mehr Schafe wiederbekommen würde? Aber das Gesetz sagt, 5 Rinder für ein Rind und 4 Schafe für ein Schaf. Und der Herr sagte zu mir, wer hat mehr verloren? Ein Rind ist groß, ein Schaf ist klein. Wer mehr verloren hat, soll mehr wiederbekommen. Im dritten Buch Mose gibt es ein Gesetz für ein Opfer, das das Volk Israel sehr gut kannte. Vor vielen Jahren haben wir uns einmal genauer mit diesen 5 verschiedenen Opfern beschäftigt. Und es gab eine Predigtreihe dazu. Diese 5 Opfer aus dem dritten Buch Mose weisen auf das Opfer von Jesus am Kreuz hin. Das Brandopfer, das Speisopfer, das Friedensopfer, das Sündopfer und das Schuldopfer. Letzte Woche haben wir uns das Schuldopfer im Hinblick auf Wiederherstellung angeschaut. Wir haben festgestellt, dass es eine Schuld gegenüber Gott gibt, wenn der Mensch Gott durch seine Sünde betrogen hat. Und wenn der Mensch gegen die heiligen Dinge des Herrn gesündigt hat, bringt er Gott ein Schuldopfer. Aber es gibt auch ein Opfer, das der Mensch Menschen gegenüber bringt, wenn er gegen einen Menschen gesündigt hat. Wenn jemand zum Beispiel einen anderen betrogen oder getäuscht hat, oder wenn jemandem etwas anvertraut wurde und er das Vertrauen missbraucht oder den anderen bestohlen hat, dann muss er ein Opfer bringen. Und in 3. Mose 6 steht, wenn er nun sündigt und Schuld auf sich bringt, so soll er den Raub, den er verübt hat, oder das erpresste Gut, das er erpresst hat, oder das anvertraute Gut, das ihm anvertraut wurde, oder das Verlorene, das er gefunden hat, zurückerstatten. Auch alles, worüber er einen falschen Eid geschworen hat, soll er nach seinem vollen Wert zurückerstatten und noch ein Fünftel dazulegen. Und zwar soll er es dem geben, dem es gehört, an dem Tag, da er sein Schuldopfer darbringt. An dem Tag, da er sein Schuldopfer darbringt. Mit anderen Worten, der Mann bringt einen Widder, ein makelloses männliches Lamm, als Schuldopfer. Dieses männliche Lamm, dieser Widder, ist ein Bild für unseren Herrn Jesus, der ohne Sünde und ohne Makel ist. Der Mann bringt also diesen Widder und außerdem noch 100% dessen, was er dem anderen gestohlen oder um was er den anderen betrogen hat. Amen. Er bringt 100% des Wertes und noch ein Fünftel dazu, also noch 20% mehr. Das sind 120%. Das Opfer gewinnt also dazu. Es hat nun mehr, als es vorher hatte. Es ist nicht ohne, wenn der Mensch das zurückzahlen muss, was er einem anderen genommen hat. Und damals mussten sie das wirklich tun. Aber vergessen Sie nicht, dass diese 5 Opfer alle auf den Herrn Jesus hinweisen, der gekommen ist, um zu unserem Stellvertreter am Kreuz zu werden. Über das Kreuz gibt es auch einen sehr schönen messianischen Psalm. Psalm 69, da steht in Vers 5, die mich ohne Ursache hassen, das sagt der Herr Jesus, die mich ohne Ursache hassen. Dieser Satz wird wiederholt. Und in Johannes 15, als Jesus beim letzten Abendmahl sitzt, wird Bezug darauf genommen. Es geht hier um den Herrn Jesus. Es ist also ein messianischer Psalm. Aber schauen wir uns den letzten Teil des Verses an. Was ich nicht geraubt habe, das soll ich erstatten. Der Herr Jesus hat Gott im Himmel nicht betrogen. Der Herr Jesus hat niemanden verletzt. Er tat sogar Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt wurden. Es gibt nichts Schöneres als unseren Herrn Jesus. Er erstattete, was er nicht genommen hat. Am Kreuz erstattete der Herr Jesus, was er nicht genommen hat. Mit anderen Worten, er gab Gott 120% der Anbetung, des Lobs und der Ehre zurück, die Gott durch Adams Sünde verloren hat. Gott erntete mehr Lob und Ehre von den Feldern der Erlösung, als er je durch die Schöpfung bekommen hat. Durch das Werk von Jesus hat Gott dazu gewonnen. Und durch das Werk von Christus gewinnt nicht nur Gott dazu, weil Christus erstattete, was er nicht geraubt hatte, da er nicht gesündigt hatte. Er nahm auch den Platz des Sünders am Kreuz ein, als ob er gesündigt hätte. Durch diese Tat gewinnt also nicht nur Gott dazu, sondern auch der Mensch, dem Unrecht getan wurde, der vom Teufel und von anderen Menschen beraubt worden ist. Jedes Opfer gewinnt dazu. Warum? Weil Christus erstattet, was er nicht geraubt hat. Mit anderen Worten, wenn Sie betrogen worden sind, machen Sie sich bereit. Denn wenn Sie an Christus glauben und ihn als Ihr Schuldopfer annehmen, dann werden Sie 120% zurückbekommen. Wenn der Teufel Sie um Ihre besten Jahre betrogen hat, dann sagt Gott zu Ihnen, ich gebe dir die Jahre zurück, die die Heuschrecke verzehrt hat. Amen, Freunde. Vielleicht sagen Sie, Pastor Prince, mein Gedächtnis ist nicht mehr so gut wie früher. Ich kann mich an vieles nicht erinnern. Gott sagt in dem bekanntesten Psalm, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er erfrischt meine Seele. Nehmen Sie seine Erfrischung in Anspruch und stellen Sie sich nicht tot. Lassen Sie sich nicht vom Feind unterbuttern. Und wissen Sie, wie das Schuldopfer damals gebracht wurde? Der, der schuldig geworden war, brachte das Schuldopfer. Lehnen Sie sich zurück und schauen Sie her. Das sind Sie und ich, der Sünder. Er bringt das unschuldige Lamm, ein Bild für unseren Herrn Jesus Christus. So wurde es im Alten Testament gemacht. Er bringt es zum Priester. Der Priester steht für die Augen Gottes. Und Gottes Augen, die dreifach heilig sind, untersuchen nicht uns, sondern unser Lamm. Es geht nicht darum, wie gut Sie sind, sondern wie gut Ihr Lamm ist. Warum Sie da sind, ist offensichtlich, Sie haben gesündigt. Der Priester schaut also, ob das Lamm gut ist, und dann legen Sie und ich unsere Hände auf das Lamm. Wenn Sie Ihr Vertrauen auf Jesus setzen, legen Sie Ihre Hände auf ihn am Kreuz. Alle Ihre Sünden gehen auf das Lamm über. Das ist am Kreuz geschehen. Und am Kreuz ging auch die Heiligkeit und Gerechtigkeit von Christus auf Sie über. Dann gibt ihnen der Priester das Messer und sie schlachten das Lamm. Unsere Sünden haben Jesus ans Kreuz geschlagen, vergessen wir das nicht. Das Lamm stirbt an unserer Stelle. Das unschuldige Lamm stirbt im Feuer des Gerichts. Aber sie können gehen, sie stehen in der Gunst und unter dem Segen und den Verheißungen Gottes. Sie haben etwas, das sie nicht hatten, bevor sie das Opfer gebracht haben. Sie haben etwas dazu gewonnen. Haben Sie das gehört? Als dieser Mann zum Priester kam, stand er nicht in der Gunst Gottes. Hätte er das Lamm nicht gebracht, wäre das Gericht Gottes über ihn gekommen. Das ist die Geschichte der Menschheit. Die Menschen stehen unter dem Gericht Gottes und weigern sich, Gott anzuerkennen. Aber anstatt zu Gott zu kommen und Gottes Liebe zu sehen, wollen sie nicht anerkennen, dass es einen Gott gibt. Sogar ihr Gewissen sagt ihnen, dass es einen Gott gibt. Wenn sie wütend sind, ruft es tief in ihrem Inneren, dass es einen Gott gibt. Man sagt, im Schützengraben gibt es keine Ungläubigen. Wenn das Schießen losgeht, rufen alle im Schützengraben nach Gott. Tief in unserem Inneren wissen wir alle, dass es einen Gott gibt. Der Mensch hat nur Angst vor dem Licht. Aber ihm wird auch nicht die Wahrheit gesagt. Gott lässt sein Licht nicht auf uns fallen, damit unsere Sünden sichtbar werden. Gott zeigt uns zwar, dass wir Sünder sind, aber das Licht fällt auf das Lamm. Als der Mann dem Priester, der Gott repräsentiert, das Lamm bringt, untersucht der Priester nicht Sie und mich, sondern das Lamm. Die Frage ist nicht, wie gut oder schlecht Sie sind. Gott weiß, warum Sie da sind. Die Frage ist, wie gut Ihr Lamm ist, wie gut unser Herr Jesus ist. Und ist er gut? Oh ja, das ist er. Und weil er unser Lamm, unser Schuldopfer ist. Ich benutze die Wörter aus der Bibelstelle, die wir vorhin gelesen haben. Er ist unser Schuldopfer. Und wissen Sie was? Er nimmt auch den Platz dessen ein, der alles wieder gut machen muss und erstattet, was er nicht geraubt hat. Wir bekommen also 120% zurück. Gemeinde, Gott möchte, dass Sie zu ihm kommen. Jesus möchte, dass Sie zu ihm kommen. Haben Sie den Mann gesehen, der das Lamm gebracht hat? Er hatte gesündigt. Aber hat er gesagt, na ja, jeder sündigt einmal? Mit dieser Haltung hätte er nie die Gunst Gottes dazu gewonnen, die er vorher nicht hatte. Mit anderen Worten, wenn er sündigt, muss er zu Gott kommen. Das ist erstaunlich, das muss die Welt hören. Gott sagt zu den Sündern, kommt zu mir, kommt in meine Nähe. Ist das nicht überwältigend? Die Welt sagt, wie kann ich zu Gott kommen, wenn ich versagt habe?
I fall short.
Aber wenn wir auf Jesus schauen, dann überträgt Gott alles, was Jesus ist, auf sie. So wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Und deswegen lesen wir in der Bibel, um zu sehen, wie Jesus ist. Warum interessieren wir uns dafür, wie Jesus ist? Weil wir so sind, wie er ist. Er hat all die Schönheit, die ich vorhin beschrieben habe. Und das ist nur oberflächlich. Ich werde nie in der Tiefe erfassen, wer er ist. Das kann niemand. Aber der Heilige Geist zeigt uns einen kleinen Eindruck von der Schönheit von Jesus. Und so sieht Gott sie. Weil Gott sie durch ihn sieht. Gott beurteilt sie heute nicht danach, wie sie sind, sondern danach, wie Jesus ist. Also Freunde, kommen Sie in diesem Jahr zu Jesus. Hätte der Mann seinen Lamm nicht gebracht, sondern einfach nur gesagt, ich war heute in der Synagoge. Und mein Rabbi sagt, dieses Jahr ist das Jahr der Wiederherstellung. Super! Wäre aber nie zu Gott gekommen. Gemeinde, das Schuldopfer ist ein Opfer. Und wissen Sie, was das Wort Opfer bedeutet? In 3. Mose 1, im allerersten Vers steht, und der Herr rief Mose, und er redete zu ihm aus der Stiftshütte und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich zu ihnen, wenn jemand von euch dem Herrn eine Opfergabe darbringen will, so sollt ihr eure Opfergabe vom Vieh darbringen, und zwar vom Rind und vom Kleinvieh. Vieh ist zum Beispiel ein Ochse, und Kleinvieh sind Ziegen oder Schafe. Er sagt nichts davon, dass sie Tiger oder Leoparden opfern sollen. Gott möchte nicht, dass wilde Tiere als Bild für seinen Sohn dienen. Sein Sohn ist liebevoll und freundlich. Es sind immer Haustiere. Der Ochse verweist auf die unermüdliche Arbeit von Jesus. Er ging umher und tat Gutes, heilte alle Menschen und wurde nie müde. Er hatte immer Zeit für die Menschen und weidete seine Schafe. Was für ein wunderbares Bild seiner Bescheidenheit und Unterordnung unter den Willen des Vaters. Und das Wort Opfer heißt auf Hebräisch Korban. Das bedeutet sich nähern. Sogar in den arabischen Sprachen heißt Opfer Korban. Es kommt aus der semitischen Sprache und ist im Hebräischen und Arabischen das gleiche Wort. Und das hebräische Korban ist von Karab abgeleitet, was sich nähern bedeutet. Für darbringen steht hier das Wort opfern, sich nähern. Wenn jemand von euch Karab, das Wort für Korban, kommt von Karab. Wenn jemand von euch ein Opfer opfern will, wenn sich jemand von euch mit dem sich nähern Opfer nähern will. Der Gedanke hinter dem Opfern, und Jesus ist ihr Opfer, ist, dass wir zu Gott kommen, dass wir uns Gott nähern. Und wir sind wirklich nahe beim Vater. Wir sitzen in Jesus Christus an der rechten Seite des Vaters. Aber der Herr möchte, dass wir jeden Tag bewusst immer wieder zu ihm kommen. Freunde, kommen Sie zu ihm. Ist das alles, was wir tun müssen? Ja. Jeder, der in den Evangelien, den Berichten über das Leben von Jesus, ein Wunder erlebt, ist zu ihm gekommen. Als die 12-jährige Tochter von Jairus im Sterben lag, hätte ihr Vater auch zu Hause bleiben und sagen können, tja, das ist nun wohl Gottes Wille. Nein, er ging zu Jesus und bat ihn, bitte lege meiner Tochter deine Hand auf. Sogar bei denen, die Jesus aus der Ferne heilte, kam zuerst jemand zu Jesus und Jesus heilte aus der Ferne das Familienmitglied. Ein letzter Gedanke. Wir alle wissen, dass Josef ein Bild für unseren Herrn Jesus ist. Josef ist das klarste und detaillierteste Bild für unseren Herrn Jesus Christus. Josef wurde von seinen Brüdern abgelehnt. Jesus wurde von seinen eigenen jüdischen Brüdern abgelehnt. Durch seine Ablehnung bekam Ägypten das Brot des Lebens und die ganze Welt kam nach Ägypten, um dieses Brot zu kaufen. Unser Herr Jesus, ist seit 2000 Jahren das Brot des Lebens für die Heiden. Vergessen Sie nicht, dass es der jüdische Erlöser ist, der an der rechten Seite des Vaters sitzt. Während seiner Zeit in Ägypten wurde Josef zum mächtigsten Mann nach dem Pharao und heiratete eine nichtjüdische Frau. Seit 2000 Jahren besteht die Gemeinde von Jesus Christus vor allem aus Nichtjuden. Eines Tages wird Israel gerettet werden, aber im Moment sind alle noch blind. Und dann kamen schließlich die Brüder, um Essen zu kaufen. Das ist ein Bild für Israel. Als sie Josef zum ersten Mal sahen, erkannten sie ihn nicht. Als Jesus zum ersten Mal auf diese Erde kam, erkannte ihn Israel nicht. Als die Brüder zum zweiten Mal zu Josef kamen, sagte er, ich bin Josef. Wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt, wird er zu Israel kommen. Schauen wir uns diese zweite Wiederkunft an und damit möchte ich schließen. Da konnte sich Josef nicht länger bezwingen vor allen, die um ihn herstanden, und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Wenn Christus zum zweiten Mal wiederkommt, wird kein Land Israel unterdrücken. Er wird jedes Land unterwerfen und Israel retten. Und er wird sich ihnen zu erkennen geben. Und sie werden weinen. Sie werden erkennen, dass er ihr Bruder ist. Vergessen Sie nicht, dass Josef der mächtigste Mann in Ägypten nach dem Pharao war. Aber wie nutzte er seine Macht? Und er weinte laut, sodass die Ägypter und das Haus des Pharao es hörten. Vers 3, und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, er hatte so viel Macht. Das sind die gleichen Brüder, die ihn verkauft und hintergangen hatten, die seinem Vater gesagt hatten, wilde Tiere hätten ihn zerrissen und er sei tot. Sie hatten ihn für Geld an eine ismaelitische Karawane verkauft, die vorbeizog und ihn mit nach Ägypten nahm. Aber Gott war bei Josef und nun stehen sie vor ihm. Sie dachten, er sei tot oder woanders. Aber wie nutzte er seine große Macht? Er sagte, tretet doch her zu mir. Denken Sie nicht, Jesus sei wie Ihre Freunde oder Ihre Verwandten. Sie sind nur Menschen. So wie er liebt, kann niemand anderes lieben. Er nutzt seine Macht, um zu vergeben. Er nutzt seine Macht, um ihr Herz zu ermutigen und zu stärken. Er möchte, dass sie zu ihm kommen. Er möchte, dass sie in seiner Nähe sind. Mir genügt es nicht, jeden Tag Justins Stimme im Zimmer nebenan zu hören. Es genügt mir nicht, Justin von Weitem zu sehen. Ich rufe jeden Tag Justin. Und dann kommt er zu mir gerannt. Und dann sagt er, fester, fester. Und er macht, das ist das Beste, das er tun kann. Und dann rennt er wieder irgendwo anders hin. Aber ich sage Ihnen, für mich ist das der beste Moment des Tages, wenn mein Sohn so nah bei mir ist. Und manchmal ist er in Kuschelstimmung und bleibt eine ganze Weile so. Ich sage Ihnen, das ist das Leben im Überfluss. Es gibt Menschen mit einem so hohen Einkommen in einem Säulendiagramm, aber nur so viel Leben. Sie haben keine Zeit für ihre Familien. Aber Gott kann ihnen mehr Leben schenken. Und selbst wenn ihr Einkommen im Säulendiagramm nur so hoch ist, ist ihre Lebensqualität dann so hoch. Josef sagte, tretet doch her zu mir. Und bei tretet näher steht hier nicht Karab, sondern Nagesh. Das ist ein anderes, sehr schönes Wort. Ich will Ihnen etwas zeigen. Er sprach zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Nächster Vers. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Er sagt ihnen, dass sie sich keine Vorwürfe machen sollen. Wenn Jesus wiederkommt, wird ganz Israel weinen und er wird sagen, weint nicht, macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich den Römern ausgeliefert habt, damit ich gekreuzigt werde. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Und alle weinten und dann sagte Josef, und damit will ich schließen, und du sollst im Land Gosen wohnen. Sich nähern. Gosen bedeutet sich nähern. Es kommt von dem Wort, das er vorhergesagt hatte. Tretet doch näher. Nagash. Gash. Gashen. Das ist das Land der Nähe. Von ganz Ägypten gab Josef seinen Brüdern dieses Land. Die Namen in der Bibel haben immer eine Bedeutung. Gott hat in der Bibel wunderbare Offenbarungen versteckt, sogar in den Namen. Und das hier ist ein Beispiel dafür. Er sagte zu seinen Brüdern, du sollst im Land Gosen wohnen. Das bedeutet das Land der Nähe. Sich nähern und nahe bei mir sein. Das ist ein Wortspiel. Du sollst mir nahe sein. Die Liebe liebt es, den Geliebten in ihrer Nähe zu haben. Die Liebe liebt es, den Geliebten in ihrer Nähe zu haben. Manchmal muss man gar nichts weiter sagen. Sie sagen nur zu ihrem Mann oder zu ihrer Frau, ich will einfach bei dir sein. Und müssen gar nichts weiter sagen. Die Liebe liebt es einfach, in der Nähe zu sein. Ich will dich dort.
Wo?
Dort. Wo? Im Land der Nähe. Dort will ich dich mit Nahrung versorgen. Denn es sind noch 5 Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was dir gehört. Und ich sage Ihnen, Freunde, ganz gleich, was der Teufel tun wird, Sie werden dieses Jahr im Land Gosen sein. Kommen Sie in seine Nähe. Amen. Preis den Namen Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Wir schließen die Augen und senken den Kopf. Jesus, zieh mich zu dir. Freund, von wo aus Sie gerade zuschauen, wenn Sie noch nie Ihr Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben, dann möchte ich Sie einladen. Und damit meine ich nicht, dass Sie eine Religion annehmen sollen. Es ist keine Religion. Es ist eine Beziehung zum Gott des Himmels. Er liebt Sie. Vielleicht denken Sie, dass Sie etwas getan haben, das Gott nicht vergeben kann. Ich sage Ihnen, er liebt Sie und er vergibt.
Let the world around me fade away.
Die Last der Welt fällt ab von mir.
Jesus, draw me close.
Jesus, nah, ganz nah. Zieh mich nah zu dir. Und Kraft, dir zu gehorchen, schenke mir. Jesus, nah, ganz nah, zieh mich nah zu dir. Und die Last der Welt fällt ab von mir. Wenn Sie möchten, dass Jesus in Ihr Leben kommt, dann dürfen Sie jetzt dieses Gebet mit mir beten. Wenn Sie Gott keine andere Bitte bringen möchten, außer diesem Opfer, diesem Schuldopfer namens Jesus Christus, wenn Sie bereit sind, dass sich Ihr Leben verändert und dass Sie Leben im Überfluss bekommen werden, dann beten Sie dieses Gebet mit mir. Wo Sie auch sind, beten Sie einfach aus ganzem Herzen mit. Sagen Sie, Vater im Himmel, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er am Kreuz für alle meine Sünden gestorben ist. Ich glaube, dass du ihn von den Toten auferweckt hast, um mich gerecht zu sprechen. Danke, Vater, ich bin ewig gerettet und reich gesegnet und stehe nun in deiner Gunst. Im Namen von Jesus. Stehen Sie alle auf. Amen. Preist den Herrn. Heben Sie Ihre Hände. Der Herr segne Sie in der kommenden Woche mit dem Segen Abrahams, dem Segen aus 5. Mose 28. Wenn Sie zustimmen, sagen Sie einfach Amen. Gott wird Ihnen seinen Segen nicht aufzwingen. Wenn Sie Amen sagen, sagen Sie damit, Vater, das möchte ich für mich und meine Familie. Keiner von Ihnen wird in diesem Jahr, das vor uns liegt, vor seiner Zeit sterben. Er wird Sie mit langem Leben sättigen. Der Herr bewahre Sie vor einem vorzeitigen Tod. Der Herr bewahre Sie vor einem plötzlichen Tod. Der Herr beschütze Sie und Ihre Lieben. Der Herr schenke Ihnen und Ihren Lieben seine göttliche Gesundheit, seine robuste Gesundheit. Der Herr gebe Ihnen und Ihrer Familie 120% Gesundheit, Heilung und Immunität zurück. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf Sie und sei Ihnen gnädig. Und er schenke Ihnen und Ihren Lieben seinen Shalom, Frieden. Im Namen von Jesus. Und wir alle sagen Amen. Gott segne Sie. Ich liebe Sie.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website newcreationtv.org/de. Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.